In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste die ganze Veranstaltung hier und habe heute als Gast Lennart Fairhardt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Wir wollen nochmal über das Thema Hasskriminalität reden, also nochmal, nicht weil wir schon mal geredet hätten, sondern weil wir schon durchaus 2 oder 3 Folgen dazu haben. Aber zum einen, das Thema wird gesellschaftlich leider nach wie vor immer relevanter. Zum anderen haben wir jetzt seit ungefähr einem Jahr dank deiner Initiative eine Sonderzuständigkeit, einen Sonderbereich, nämlich ist die Frage der Hasskriminalität im Sport. Bevor wir zu dem Thema einsteigen, stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du? Was soll das Ganze? Warum bist du da, wo du bist?
Ja, mein Name ist Lennart Fairhardt. Ich bin seit 2020 Februar Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Berlin und war dann zuerst in der Allgemeinabteilung und bin dann innerhalb meiner Probezeit in eine Jugendabteilung gewechselt und dann sozusagen mit Lebenszeiternennung in die Staatsschutzabteilung 231 der Staatsanwaltschaft Berlin gewechselt. Das ist, wie ihr wahrscheinlich in euren vorherigen Podcasts schon besprochen habt, eine der 3 Abteilungen, die wir für den Bereich haben, die dann auch an der Zentralstelle Hasskriminalität angegliedert sind.
Warum treibt dich das Thema um?
Hasskriminalität oder Sport?
Fangen wir mit Hasskriminalität an.
Ich finde, dass wir derzeit, merken wir auch, was politisch los ist, sagen wir es mal ganz unvoreingenommen, dass wir in so aufgeheizten Lage uns befinden, sei es gesamtgesellschaftlich, politisch. Und ich denke, dass Hasskriminalität, sei es auch nur mit Worten, dennoch bei den Verletzten und Geschädigten eine Menge auslösen kann und teilweise unterschätzt wird von der Intensität.
Dann die gleiche Frage nochmal, was treibt dich beim Thema Sport um?
Ich habe lange Zeit Fußball gespielt im Verein, dann hat mich eine Verletzung sozusagen ausgebremst und jetzt kann ich seit ich ungefähr 18 bin nicht mehr spielen. Und
das heißt, Staatsanwaltschaft ist quasi der zweite Berufsweg nach eigentlich Profifußball, ne?
Genau, so gut war ich nie. Ich war immer leidenschaftlich, aber nie gut. Ich habe es immer gerne gemacht, aber es ist tatsächlich so, dass der Sport meines Erachtens nach eine sehr, sehr wichtige Funktion in unserer Gesellschaft erfüllt und deswegen unbedingt diskriminierungsfrei sein sollte und ich da gerne meinen Beitrag zu leisten möchte, weil im Sport ist ungefähr jeder gleich, also egal wo er herkommt, was seine soziale oder sagen wir nationale Herkunft ist, im Sport kann jeder sagen im Wettbewerb jeden schlagen und ich denke, dass der Sport deswegen eine sehr, sehr wichtige Funktion in unserer Gesellschaft hat.
Wobei das jeder kann jeden schlagen jetzt theoretisch nur abstrakt ist, also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand, egal, lassen wir das. Okay, aber als Bindeglied sozusagen zwischen einer Sportkarriere, die mit 18 ihr jähes Ende fand und jetzt dem jetzigen Job, du warst Sportrichter. Erklär doch mal, was das ist, wie das aufgebaut ist, was da passiert an diesen Sportgerichten.
Also wie gesagt, ich komme aus dem Fußball und weil ich selber nicht mehr spielen konnte, habe ich immer mir überlegt, dass ich gerne ein Ehrenamt in dem Bereich annehmen wollen würde und bin dann 2021 als ehrenamtlicher Sportrichter beim Berliner Fußballverband ernannt worden. Und dort läuft es so ab, dass jegliche Art von roten Karten oder Vorkommnisse, die im Rahmen eines Spieles dazu führen, dass der Schiedsrichter etwas in seinen Sonderbericht verfasst, dann teilweise vor dem Sportgericht verhandelt werden müssen. Das müssen keine Juristen sein, das können auch ganz normale BürgerInnen sein, müssen bloß Mitglied im Berliner Fußballverband sein. Und dort war ich im Jugendbereich tätig. Das liegt jetzt aber seitdem wir, worauf wir später nochmal kommen werden, diese Kooperationen im Sportbereich gemacht haben, weitestgehend auf Eis, weil ich sonst eine bisschen seltsame Doppelfunktion in unseren Akten ausführen würde.
Wie sieht denn so ein Sonderbericht eines Schiedsrichters aus? Was müssen da aufgenommen werden?
Naja, im Sonderbericht des Schiedsrichters, also es gibt den Spielbericht, dort werden alle Vorkommnisse eines Spiels aufgeführt, sei es Einwechslung, Auswechslung, gelbe Karte, rote Karten und dann gibt es besondere Vorkommnisse, die dort eingetragen werden und dazu kommen dann bei roten Karten wird einmal aufgezeigt, warum die rote Karte erfolgt ist, sei es eine Tätlichkeit, sei es ein unsportliches Verhalten, diskriminierendes Verhalten oder ähnliches und im allerschlimmsten Fall kommt es zu Spielabbrüchen, weil der Schiedsrichter nicht mehr in der Lage ist, sozusagen Herr des Spieles zu werden und dann muss es auch zwangsläufig zu einer Sportgerichtsverhandlung kommen, um zu ermitteln, wer sozusagen in Anführungszeichen schuld ist an dem Spielabbruch und gegen wen das Spiel dann gewertet wird oder ob es zu einer Wiederholung des Spiels kommen muss.
Das heißt, was sind die Maßnahmen, die so ein Sportgericht dann treffen kann? Also offensichtlich sozusagen die Wertungsfragen und gegen die individuellen Spieler?
Genau, und gegen die Vereine auch. Im Jugendbereich, in dem ich tätig war, geht es primär um Spielsperren und im Erwachsenenbereich auch teilweise um Geldstrafen, also jetzt keine hohen Geldstrafen, aber irgendwas zwischen 50 und 300 Euro. Und man kann aber auch die Vereine in Haftung nehmen, wenn es sozusagen im Verantwortungsbereich des Vereins etwas passiert ist.
Wenn die ganzen Sportverbände quasi ihre eigene Sportgerichtsbarkeit haben für solche Vorfälle, ist das nicht so eine Art Paralleljustiz, die dann da entstehen kann?
Also es haben nicht alle Sportverbände eine eigene Sportgerichtsbarkeit. Ich kann dir das auch nicht genau sagen, welche alle eine haben. Der Berliner Fußballverband hat eine und das führt natürlich auf eine Art und Weise zu einer Art von Doppelverfolgung. Aber es sind zwei verschiedene Bereiche, die tangiert werden. Eine ist das Sportrechtliche und eine ist das Strafrechtliche, was wir hier machen. Das hat zum einen auch ganz andere Voraussetzungen. Beispielsweise der größte Sportgerichtshof, der CAS, der auch für international Großverfahren im Sportbereich zuständig ist, der hat mal definiert, dass man für eine Verurteilung im Sportbereich braucht man nur eine Verurteilungswahrscheinlichkeit von mehr als 50%, also eine Überzeugung von mehr als 50%, was wir hier im strafrechtlichen Sinne als hinreichenden Tatverdacht definieren würden. Und im sportrechtlichen Bereich braucht man, wie gesagt, keine zweifelsfreie Schuldfeststellung wie im strafrechtlichen Bereich. Und es geht uns ja auch primär darum, auch in Zusammenarbeit mit den Verbänden dafür Sorge zu tragen, dass der Sportplatz oder jetzt im Speziellen der Fußballplatz, wo wir gerade davor waren, kein rechtsfreier Raum ist, dass das, was dort passiert, auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, die dann teilweise auch bei uns hier bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten zu verhandeln ist.
Wie kam es denn jetzt zu dieser Kooperation mit den Sportverbänden?
Das habe ich über einen Kollegen vom Sportgericht mitbekommen, der mir das meldete, dass die bayerische Justiz eine Kooperationsvereinbarung mit der Generalstaatsanwaltschaft in München vereinbart hat. Das gab es eine Meldung bei LTO. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema befasst und mitbekommen, dass der Deutsche Fußballverband, der DFB, das sozusagen initiativ gemacht hat mit der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, weil der DFB sitzt in Frankfurt. Und der Deutsche Fußballverband all seinen Landesverbänden aufgegeben hat, derartige Kooperationsvereinbarungen mit seinen Landesverbänden zu schließen. Dann bin ich mit dieser Idee, dass wir das ja vielleicht auch machen können, zu meiner Hauptabteilungsleiterin und der Leiterin der Zentralstelle Hasskriminalität, Frau Ines Kahl, die ja auch, glaube ich, schon mehrfach hier im Podcast war, gegangen und habe sie gefragt, ob das nicht für uns auch eine Idee wäre, das zu machen. Und dann war sie ganz begeistert und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Und dann seid ihr erstmal an den Fußballverband herangetreten im Frühjahr letzten Jahres?
Genau, das war, ich glaube, die Gespräche begonnen haben im Februar 2024, die wir dann im Mai abschließen konnten und die Kooperationsvereinbarung Ende Mai unterzeichnet haben. Das ging dann erstmalig über meine Kontakte, die ich natürlich über das Sportgericht zum Berliner Fußballverband hatte. Da kann man herausheben, Theresa Hoffmann, die Abteilungsleiterin gesellschaftliche Verantwortung. Das ist halt, weil der Berliner Fußballverband auch so groß ist und eine Menge hauptamtliche Mitarbeiter hat, was natürlich kleinere Verbände nicht leisten können, die primär durch das Ehrenamt gestärkt werden. Gab es da eine direkte Ansprechpartnerin und die hat sich dann darum gekümmert, dass wir dann auch einen Kontakt zum Präsidium bekommen haben und haben dann mit dem Präsidium des Berliner Fußballverbands, mit Frau Hoffmann und mit dem Vorsitzenden Sportgerichts, Dennis Dietl, das ausgemacht, wie unsere Kooperationsvereinbarung ausgestaltet werden soll.
Wahrscheinlich von dem Hintergrund der DFB-Initiative habt ihr dann beim Berliner Fußballverband erstmal offene Türen eingerannt, oder?
Ja, tatsächlich.
Wir haben schon darauf gewartet, dass ihr euch meldet.
Der Berliner Fußballverband hatte sogar schon einmal eigeninitiativ Gespräche mit uns gesucht, die dann aber versandet sind und da konnten wir dann sozusagen anknüpfen.
Wurde so diese Kooperationsvereinbarung, die ihr dann geschlossen habt, streitig verhandelt? Oder gab es irgendwie jetzt viele Punkte, wo man irgendwie Diskussionsbedarf hatte? Oder? Wir fangen mal eins früher an sozusagen. Was ist denn so der Inhalt einer solchen Kooperationsvereinbarung?
Also die Kooperationsvereinbarung umfasst zum einen eine Definition, welche Fälle wir erfassen möchten, also was ist Hasskriminalität, und zum Weiteren das Vorgehen. Und das Vorgehen, das ist dann in diesem speziellen Fall mit dem Berliner Fußballverband, sind das Frau Hoffmann und ich, die uns einmal die Woche ungefähr oder alle zwei Wochen telefonisch Kontakt treten und Frau Hoffmann berichtet mir relativ abstrakt über Sachen, die eventuell für uns interessant werden könnten als Staatsanwaltschaft, weil Frau Hoffmann sich jeden Morgen auch die Spielberichte durchliest und dieses Vorgehen wurde in dieser Kooperationsvereinbarung definiert. Was wir in Abstimmung mit dem Berliner Fußballverband auch gemacht haben, weil es da auch vom Landessport in Berlin Vorgaben gibt, dass es jetzt einen Kinder- und Jugendschutzbeauftragten in jedem Verband geben solle, haben wir in die Kooperationsvereinbarung auch noch aufgenommen, dass wir als Staatsanwaltschaft Berlin uns verpflichten, beratend tätig zu werden, wenn es um Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes oder Gewaltprävention geht. Das geht dann natürlich im allerschlimmsten Fall in Richtung Sexualdelikte, sexueller Missbrauch von Kindern, der natürlich auch vor dem Sportbereich leider Gottes keinen Halt macht. Da ist dann aber meine Funktion nur eine vermittelnde Funktion, weil wir da die Fachleute oder die Fachfrauen drüben in der Hauptabteilung 8 haben, wo die Sexualdelikte angesiedelt sind.
Was sind das denn dann für Fälle, die ihr da telefonisch besprecht oder was so die Zweifelsfälle sind, über die ihr da reden müsst? Denn es gibt ja quasi immer noch die Entscheidung, das ist etwas für die Staatsanwaltschaft, erstattet Anzeige, bringt das zu uns und umgekehrt die Entscheidung, das belassen wir intern, das soll der Verband mit seinen Mitteln, sei es bei Sportgerichtsbarkeit und Ähnlichem, dann klären. Was sind das jeweils für Fälle, die da eine Rolle spielen?
Na, es geht ganz viel natürlich um Äußerungsdelikte auf dem Platz oder teilweise im Internet, auf Social Media, wobei das eher eine untergeordnete Rolle nach meiner eigenen Erfahrung aus dem letzten Jahr spielt, sondern primär um die Vorfälle während des Spielbetriebs. Und Äußerungsdelikte sind ja immer relativ kompliziert in Bezug auf die Abgrenzung zur Meinungsfreiheit nach Artikel 5. Also ich denke auch, wenn ihr jetzt hier schon im Podcast schon 2-3 Folgen gemacht habt zum Thema Hasskriminalität, wo ist das ja auch zur Sprache gekommen, dass diese Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann. Und da ist es dann so, dass ich auch teilweise mit Frau Hoffmann dann da sitze und wir uns darüber austauschen, ob da schon oder beziehungsweise ich ihr meine Einschätzung dazu gebe, ob das schon die Schwelle der Strafbarkeit überschritten hat oder ob das sozusagen eine unschöne Aussage ist, die aber noch hingenommen werden muss. Und sollte diese Schwelle überschritten sein, dann wird darüber diskutiert, was die internen Möglichkeiten des Berliner Fußballverbands sind, dagegen vorzugehen, sei es Sportgerichtsbarkeit, sei es Gespräche suchen mit den Beteiligten oder sozusagen, wenn es jetzt nur mannschaftsintern gewesen ist, einen Ausgleich zu suchen innerhalb der eigenen Struktur. Und dann gucken wir, ob diese Fälle sozusagen die Erheblichkeit überschritten haben, um bei uns behandelt zu werden.
Es gibt ja kein Doppelverfolgungsverbot, was die Sportgerichtsbarkeit betrifft und so weiter, aber spielt das für euer Verfahren, zum Beispiel für die Frage Opportunitätsentscheidungen, stellen wir das Ganze dann doch noch wegen Geringfügigkeit ein und so weiter, auch eine Rolle, wie die Sportgerichtsbarkeit dann entschieden hat?
Das, was die Sportgerichtsbarkeit macht, ist für uns natürlich ein sehr guter Ermittlungsansatz, weil es dort, wenn es dort zu einer Hauptverhandlung gekommen ist, da gibt es dort ein Urteil, was einem strafgerichtlichen Urteil ähnlich ist. Also ist natürlich extrem viel kürzer und gestrafter, aber die Erkenntnis von dort können wir hier auf jeden Fall auch nutzbar machen. Und vor allem im Jugendbereich geht es ja auch nach § 45 JGG, dass man beispielsweise das 45 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes, dass man ein Verfahren einstellen kann in Bezug auf eine anderweitig erfolgte erzieherische Einwirkung auf den Beschuldigten oder die Beschuldigte. Und das kommt, wenn sozusagen in unserem Strafverfahren zutage tritt, dass der oder diejenige einsichtig ist und auch geständig in Bezug auf die Straftat. Und wir denken, dass es keinen weiteren erzieherischen Bedarf gibt, außer der sportgerichtlichen Einwirkung oder sportrechtlichen Einwirkung. Dann kann es auch in Betracht kommen, unser Verfahren daraufhin einzustellen.
Haben denn die in der Sportgerichtsbarkeit involvierten Personen auch wie im Strafverfahren Zeugnisverweigerungsrechte, Aussageverweigerungsrechte und Selbstbelastungsfreiheit? Oder müssen die da alles wahrheitsgetreu, vollumfänglich auch mit Selbstbelastung sagen und wir satteln dann mit unserem Verfahren auf einmal auf?
Das ist ganz interessant. Die Beschuldigte oder der Beschuldigte im sportrechtlichen Verfahren hat natürlich ein umfassendes Schweigerecht. Niemand muss sich selbst belasten dort. Der einzige Unterschied zum Strafverfahren ist hier, dass sollte jemand vor dem Sportgericht etwas sagen wollen zu einer Beschuldigung zu sich, muss er die Wahrheit sagen. Entweder schweigen oder die Wahrheit sagen.
Ergeben sich dann trotzdem für unser Verfahren dann noch irgendwelche Verwertungsprobleme? Dann eigentlich nicht, weil er ja freimütig dann...
Ja, wir müssen ihn natürlich trotzdem selber nochmal hören. Und ich persönlich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass man ein dortiges Geständnis ohne weitere Erkenntnis aus unserem Strafverfahren eins zu eins übernommen hat, um damit den hinreichenden Tatverdacht zu begründen. Sondern dann gab es auch darüber hinaus noch weitere Zeugenaussagen oder objektive Beweismittel, die dazu geführt haben, dass wir hier einen hinreichenden Tatverdacht angenommen haben.
Seitdem die erste Kooperation gestartet ist, sind jetzt schon eine ganze Reihe von Fällen eingegangen. Letztlich, das ganze Projekt steht noch am Anfang. Wie viele Verfahren gibt es denn jetzt bislang? Wie ist nur da der Sachstand?
Wir haben insgesamt 12 Verfahren, die wir hier jetzt führen. Das sind 9 Bekanntsachen und 3 Unbekanntsachen, die wir hier bei der Staatsanwaltschaft führen. Von diesen 12 Verfahren ist mittlerweile eine Verurteilung rechtskräftig geworden. In einem Fall habe ich eine Anklage erhoben, die noch zu verhandeln ist und die weiteren Ermittlungsverfahren sind teilweise eingestellt oder laufen noch.
Und um welche Art von Vergehen und Taten geht es da? Also auch sozusagen von der Einordnung in die Hasskriminalität reden wir von homophob, antisemitisch, antiziganistisch.
Die beiden Fälle, der Fall, der jetzt schon rechtskräftig geworden ist, da ging es um ein Fußballspiel vom 23.06.2024, wo ein Spieler seinen Gegenspieler mit dem N-Wort betitelt haben soll. Und in der anderen Sache, die jetzt bereits angeklagt ist, geht es um Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen nach § 86a StGB um das Zeigen von Hitlergrüßen auf dem Fußballfeld.
Wie reagieren denn die Vereine darauf, also abgesehen davon, dass sie irgendwie euch damit einbinden? Also unmittelbar auch noch vor der Sportgerichtsbarkeit nehmen sich dann auch die Trainer schon mal die Leute zur Brust. Wie schreitet da ein Schiedsrichter ein? Hat er das überhaupt alles genauso im Blick, dass er da eine Handhabe hat auf dem Platz?
Der Schiedsrichter sieht natürlich nicht immer alles. Das liegt in der Natur der Sache. Aber zumeist hat der Schiedsrichter einen sehr guten Überblick über das Spiel und bekommt das auch mit. Beziehungsweise wird dann nachträglich an ihn herangetragen und dann vermerkt das trotzdem in seinen Sonderbericht. Das ist natürlich dann keine eigene Wahrnehmung des Schiedsrichters, sondern muss dann nochmal gesondert ein bisschen tiefer ermittelt werden, wenn der keine eigenen Wahrnehmung gemacht hat. Aber dann wird im Umfeld nachgefragt und Zeugenvernehmungen im Rahmen des Mannschaftsgefüges und mit den Trainern werden dann anberaumt. Und meiner Erfahrung nach ist die Mitwirkungsbereitschaft, insbesondere der Trainer, sehr hoch.
In dem Fall, dass es der schon rechtskräftig geworden ist mit dem N-Wort, da war auch ursprünglich Beleidigungsvorwurf im Raum, allerdings kein Strafantrag gestellt, aber...
Richtig, da kam es dann dazu, dass der Geschädigte in diesem Verfahren wurde angeschrieben von der Polizei. Wir haben auch in der Kooperationsvereinbarung sozusagen ein Passus drin, dass es möglichst schnell die Verfahren bemittelt werden sollen, weil wir im Rahmen der Antragsdelikte eine 3-monatige Frist haben zum Stellen eines Strafantrags. Ansonsten können wir die Delikte hier nicht verfolgen. In diesem speziellen Fall war es so, dass der Geschädigte auf die Vorladung der Polizei nicht erschien und auch keinen Strafantrag gestellt hat. Innerhalb des Ermittlungsverfahrens stellte sich dann aber heraus, dass über die weiteren Zeugenaussagen herauskam, dass das N-Wort sozusagen nicht in der deutschen Fassung, sondern in der amerikanischen Fassung, und zwar anmutend an die Sklaverei, verwendet worden ist und dadurch der hinreichende Tatwaffenbezug eine Volksverhetzung bestand, die wir dann als Offizialdelikt trotzdem verfolgen können, ohne Antrag des Geschädigten.
Grundsätzlich aber zum Thema Beleidigungen im Sport. Also ich komme vom Schwimmen, da ist es relativ schwierig während der Wettkämpfe irgendwelche Leute zu beleidigen, ohne irgendwie zu viel Wasser zu schlucken und unterzugehen. Bei Mannschaftssport ist das anders, aber umgekehrt, das ist ja nun auch eine Situation, wo man irgendwie unter Adrenalin steht, wo man irgendwie im Kampfmodus ist, im Wettkampfmodus ist, wo es dann ja irgendwie auch so ein bisschen dazugehört, dass man sich auch innerhalb der Mannschaft mal ein bisschen derber anspricht, sage ich mal. Wo ist denn jetzt da die Abgrenzung zur Beleidigung?
Die Beleidigung ist ja nur strafbar, wenn die Äußerung in ehrverletzender Absicht getätigt worden ist. Und es gibt natürlich Äußerungen, die sehr, sehr tief in den täglichen Sprachgebrauch auf dem Fußballfeld eingeschliffen sind. Das mag man nicht gutheißen, ist schlimm meines Erachtens nach, aber Worte wie Hurensohn, Schwuchtel, das hört man halt, liest man in sehr, sehr vielen Verfahren, die man da vor dem Sportgericht verhandelt hat. Und ich denke, bei diesen sozusagen Formalbeleidigungen, die auch relativ derb sind, wird man eine eher verletzende Absicht implizieren können. Wenn es jetzt aber nur ein reines Idiot ist oder ähnliches, dann ist eine eher verletzende Absicht fragwürdig, meines Erachtens nach.
Es ging mit dem Landesfußballverband los. Es haben sich dann eine ganze Reihe von weiteren Sportverbänden inzwischen an die Staatsanwaltschaft gewandt oder ihr euch an die Sportverbände und es gibt inzwischen weitere Kooperationsvereinbarungen. Wie ist das denn also jetzt weitergegangen, nachdem es diese Kooperationsvereinbarung mit dem Fußballern gab?
Also wir waren froh über die Bereitschaft des Berliner Fußballverbands und haben uns dann darüber ausgetauscht, also Frau Karl und ich primär, ob wir das nicht erweitern wollen. Weil dieses Problem, was Hasskriminalität betrifft, als gesamtgesellschaftliches Problem und dadurch natürlich auch im Sport der Spiegelbild der Gesellschaft ist, ist sicherlich im Fußball besonders hoch. Aber wir denken auch, dass er nicht vor dem Fußball Halt macht, sondern auch in anderen Sportarten eine Rolle spielen kann. Deswegen sind wir dann auf alle Verbände in Berlin zugegangen, die olympische Sportarten repräsentieren und haben diese gefragt, ob sie nicht auch mit uns kooperieren wollen, eine ähnliche Vereinbarung abschließen wollen wie der Berliner Fußballverband. Darüber hinaus noch an den Landessportbund Berlin als Dachverband und den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Berlin.
Wie war die Resonanz?
Die Resonanz war unterschiedlich, sagen wir es so. Also ich kann ja einmal mal aufzählen, mit wem wir weitere Kooperationsvereinbarungen geschlossen haben. Das ist neben dem Berliner Fußballverband einmal der Berliner Karateverband, Berliner Fechterbund, Berliner Hockeyverband, Berliner Schwimmverband, also dein Verband ist auch vertreten, der Landesruderverband Berlin, der Berliner Eissportverband und der Berliner Judoverband. Es gab natürlich auch negative Meldungen. Es gab auch direkte Rückmeldungen von Verbänden, die uns gespiegelt haben, wir haben diese Probleme nicht, wo wir dann versucht haben, Überzeugungsarbeit zu leisten und zu sagen, geht ja gar nicht darum, ob ihr oder sie diese Probleme jetzt originär direkt haben, sondern dass es unseres Erachtens nach auch ein Zeichen in die Gesellschaft ist, diese Kooperationsvereinbarung gemeinsam gegen Hasskriminalität und Berliner Sport gegen Hasskriminalität zu unterzeichnen.
Fandet ihr damit Gehör?
Teilweise ja. Also ein, zwei Verbände konnten wir überzeugen, andere nicht. Und es gibt natürlich auch Verbände, die gar nicht geantwortet haben. Das liegt aber sicherlich daran, dass vor allem die kleineren Verbände nur von Ehrenamtlichen getragen werden und jeder, der dort arbeitet, noch einen anderen Beruf hat, dem er nachgeht. Und Ehrenamt ist natürlich also unfassbar wertvoll und wichtig für sportrechtliche Strukturen oder für gesellschaftliche Strukturen. Aber dass es dann ein bisschen dauert, bis Antworten kommen, ist uns auch bewusst.
Ist denn diese Einschätzung von einzelnen Verbänden, wir haben das Problem Hasskriminalität nicht, deiner Einschätzung nach zutreffend? Also gibt es quasi bei bestimmten Sportarten, bei bestimmten Verbänden so grundlegend strukturelle Unterschiede, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, da spielt das keine solche Rolle wie bei anderen Sportarten?
Ich denke, dass so wie Kriminalität insgesamt ja auch eine Frage von sozialer Herkunft ist und es natürlich Sportverbände gibt, die Sportarten repräsentieren, die generell etwas teurer sind oder ähnliches, sodass deswegen sozial Schwächere dieser Sportart seltener nachgehen und deswegen dann dort eventuell auch weniger von derartiger Kriminalität stattfindet. Ich denke aber trotzdem, dass insgesamt Hasskriminalität überall auftauchen kann. Wenn man sich jetzt auch gerade seit dem 7. Oktober 2023 den aufkommenden Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft anguckt, denke ich, dass wir alle uns hinterfragen müssen, ob nicht irgendwo Ressentiments bestehen, die zu bekämpfen sind.
Ist es denn von der Zielgruppe her vor allem etwas, wo ihr an die Spieler und an die aktiven Mitglieder der Sportverbände herangeht oder geht es auch um die Frage der Zuschauer?
Zuschauer ist ein anderes Feld. Das ist natürlich auch von der Vereinbarung mit umfasst. Aber bei den Zuschauern ist es ja zumeist so, je nachdem wie groß die Veranstaltung ist, dass man dort keine Person namentlich bekannt machen kann. Also wenn man jetzt über Wettkämpfe nachdenkt, dann haben die meisten Sportarten haben einen Spielbericht oder einen Wettkampfbericht, wo die Leute individualisierbar sind. Jetzt im Fußball beispielsweise mit Nummern im Spielbericht. Dann weiß man sofort, wer das gewesen ist, der das gesagt haben soll. Und bei den Fans ist es extrem schwierig, dort jemanden zu identifizieren. Sicherlich gibt es im Fußball da auch Tendenzen, dass aus dem Zuschauerbereich fragwürdige bis strafbare Äußerungen getätigt werden.
Ist das Problem denn eher in den Mannschaften oder eher im Zuschauerbereich? Also gibt es quasi auch die Hasskriminalität unter verschiedenen Mannschaftsmitgliedern untereinander, die schon stark ausgeprägt ist? Oder hat die Mannschaft eigentlich dann einen solchen Zusammenhalt, dass man da wirklich divers ist und hauptsächlich irgendwie zusammen spielt und dann quasi von außen, von den Fans, überhaupt erst der Hass in den Sport hineingetragen wird?
Aus meinem Erfahrungsbereich habe ich noch fast keinen Fall erlebt, wo die Hasskriminalität innerhalb des Mannschaftsgefüges ausgeführt wird. Das sind meistens die Fälle, die man auch vor dem Sportgericht verhandelt hat damals oder die jetzt bei uns landen, bei der Staatsanwaltschaft, sind Fälle, wo die gegnerische Mannschaft die eigene Mannschaft angeht, beleidigt, ähnliches. Außer innerhalb der Mannschaft ist mir sowas noch nicht zu Ohren gekommen.
Ihr habt, um auch bei anderen Verbänden noch Überzeugungsarbeit zu leisten, jetzt Anfang April sogar noch eine Fachtagung organisiert. Erzähl doch mal davon.
Genau, wir hoffen ja weiterhin auf so eine Art von Domino-Effekt. Wir haben jetzt insgesamt 8 Kooperationspartner gewonnen und denken, mit jedem weiteren Kooperationspartner, der dazukommt, kommen vielleicht dann auch andere Verbände, die vielleicht vorher nicht ganz so überzeugt waren, auf die denken, okay, wenn die das auch machen, dann machen wir da auch mit. Und so hoffen wir, dass wir vielleicht irgendwann an irgendeinem Tag mit den Kooperationsvereinbarungen den gesamten Berliner Sport abdecken können. Das ist natürlich erstmal nur ein hehrer Wunsch. Aber dafür haben wir unter anderem diesen Fachtag organisiert, um zum einen alle Kooperationspartner einzuladen, aber auch alle Verbände, die noch nicht mit uns kooperieren. Und dazu haben wir noch Akteure aus der Zivilgesellschaft und VertreterInnen aus der Politik und von anderen Behörden eingeladen. Das hat ganz hart hier bei uns im Haus stattgefunden. Und es ging da primär darum, einmal aufzuklären, was Hasskriminalität eigentlich genau ist. Dazu hatten wir uns eine externe Referentin, Frau Hanna Häuser, besorgt, die das ganz toll gemacht hat. Und außerdem ging es darum, Barrieren abzubauen und so ein bisschen die Hemmschwelle abzubauen, mit uns als Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, weil auch bei den ganzen Unterzeichnungen der Kooperationsvereinbarung ist viel rausgekommen, dass einige immer noch von uns als Staatsanwaltschaft so eine Art von, in Anführungszeichen, Law-and-Order-Bild haben und gar nicht denken, dass wir normale Menschen sind, die vielleicht auch ähnlich denken wie sie.
Und wahrscheinlich auch das Bild von der Staatsanwaltschaft insgesamt als quasi im Elfenbeinturm, irgendwie die entfernte Justiz, die über die ihr angetragenen Fälle richtet und urteilt, aber nicht sozusagen als eine Behörde, die auch gesellschaftsgestaltend in die Gesellschaft mit hineinwirkt oder mit hineinwirken will, oder?
Die Öffnung der Staatsanwaltschaft in die Gesellschaft ist, denke ich, eine relativ neue Entwicklung, die ich aber sehr, sehr positiv empfinde. Die Zentralstelle Hasskriminalität hat auch schon zuvor, bevor wir jetzt diese Kooperationen im Sport eingegangen sind, schon gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft gemacht, mit NGOs oder ähnliches, die sich um marginalisierte Gruppen kümmern. Das ist auch schon vorher passiert und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, dass wir uns diesem Bereich des Sportes auch widmen.
Aber letztlich auch trotzdem Teil eines Kulturwandels, der eigentlich überfällig ist, oder?
Ich denke schon, dass das ein überfälliger Wandel ist, weil das ist ein so wichtiger Bereich, vor allem jetzt in diesen Zeiten, dass wir das Vertrauen der Verletzten oder der BürgerInnen in diesem Bereich möglichst haben sollten, also dass wir uns das erarbeiten sollten. Und das sind Schritte in die richtige Richtung, meines Erachtens.
Und einer dieser Schritte ist jetzt auch, dass ihr für die Verbände Fortbildungsangebote mit konzipiert.
Das ist eine Idee, die wir haben, dass wir sozusagen ein Konzept entwickeln für die Trainerausbildung und für Haupt- und Ehrenamtliche in den Verbänden, einmal so eine Art von kurzem Crashkurs zu geben mit Debatten und Diskussionsrunden im Nachhinein, was Hasskriminalität eigentlich genau ist und wie man sie erkennt. Aber dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr sagen, weil wir da so noch in der Abstimmungsphase mit den Verbänden sind.
Aber jedenfalls noch viel Arbeit, die vor euch liegt. Ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.